dafür,
dass ich kann das nicht durchgehen, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Unserem Volk durch aber diese Lügen.
Aber Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet.
Nein.
Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum
Nein.
sah. Die Leute konnten ja lesen,
Sie sagen den
was
Menschen
Sie gesagt
haben. Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen.
Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten?
Das stimmt doch gar nicht.
Ja, ich war doch mitten im Land in letzter Nacht.
Das stimmt doch gar nicht.
12. Mai 1985. Zwei Männer, zwei Bundeskanzler treffen in einem Fernsehstudio aufeinander. Ach was, treffen aufeinander ist der völlig falsche Begriff. Sie prallen mehr aufeinander. Der damalige Amtsinhaber Helmut Kohl und sein Vorvorgänger Willy Brandt. Tja, und da geigen sich dann zwei richtig ordentlich die Meinung. Heute, 36 Jahre später, versucht man sich vorzustellen, was wohl passieren würde, wenn, sagen wir, Armin Laschet und Annalena Baerbock sich derart in einem Fernsehstudio aufführen würden. Der Shitstorm wäre wahrscheinlich sicher. Aber warum eigentlich? Haben Helmut Kohl und Willy Brandt nicht damals gezeigt, dass man zwar komplett unterschiedlicher Meinung sein kann, trotzdem aber den Respekt voreinander nicht verliert und halt einfach klare Aussagen trifft? Und ist es im Jahr 2021 vielleicht wirklich so, dass Kommunikation auch deswegen so weichgespült ist, weil man sich kaum mehr trauen kann, irgendetwas zu sagen, weil hinter irgendeiner Ecke wieder irgendjemand lauert, der sagt, das hätte man jetzt aber nicht sagen dürfen? Ist das so oder trügt der Eindruck? Zur Beantwortung dieser Frage haben wir uns einen lieben Gast eingeladen, der jetzt schon das dritte Mal bei Satzzeichen dabei ist, nämlich Professor André Haller von der FH in Kufstein. Tja, und wie seine Einschätzung ist und ob es nicht doch vielleicht schön wäre, wenn man wieder ein bisschen deutlicher Kante gezeigt würde, wie das so schön heißt, das hören Sie in den nächsten 20 Minuten in dieser neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den gibt es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. André, ein kleiner, hübscher Kommentar aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den ich die Tage mal gelesen habe. Und in dem wurde folgende schöne Theorie aufgestellt. Normalerweise müsste am Ende dieser Wahl die Union ungefähr 80% der Wählerstimmen haben, die SPD läge knapp dahinter und für die Grünen würde es immerhin noch zu einer Zweidrittelmehrheit reichen. Der Autor schrieb dann weiter, weil das aber mathematisch nicht ganz machbar sei, wird es also zu diesem Ergebnis nicht kommen. Er ist auf diese Theorie deswegen gekommen, weil er schrieb, die Kommunikation, der Wahlkampf, die Wahlprogramme der Parteien würden versuchen, möglichst viele Leute abzudecken und auf der anderen Seite niemandem weh zu tun. Was ist deine Einschätzung? Hat der Mann bei aller Übertreibung recht?
Das ist tatsächlich ein Phänomen, das man auch in der Forschung kennt. Wir haben es hier ja mit Catch-all-Parties zu tun, also den klassischen Volksparteien der Unionsfamilie, der SPD auch noch, die noch immer diesen Anspruch natürlich hat und neu hinzugekommen, würde ich sagen, auch die Grünen, ja, die dann natürlich versuchen, möglichst viele Wählergruppen, Zielgruppen anzusprechen. Und das gelingt natürlich am ja, unfallfreisten, am ungefährlichsten, wenn ich quasi eher vage bleibe, eher allgemeingültig. Es gibt da auch Untersuchungen zu TV-Duellen beispielsweise, da kam immer wieder raus, dass vage, allgemeingültige Aussagen auch von den Zuschauern, von den Probanden am besten bewertet wurden. Ob das tatsächlich langfristig eine Strategie ist, um auch Aufmerksamkeit für eigene Anliegen zu schaffen oder wirklich Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, steht wieder auf einer anderen Tableau. Also es ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Aber ja, es gibt diese Erscheinung, dass Parteien hier vage bleiben, dass in den Programmen auch alle angesprochen werden sollen. Das kann natürlich zu Beliebigkeit führen.
Ich habe schon öfter mitbekommen, dass Menschen sehr, sehr gerne in Umfragen sagen, ja, wir haben jetzt Wechselstimmung, wir brauchen eine andere Politik. Es gibt viele, viele Menschen, die sagen, natürlich muss man sich einschränken wegen des Klimawandels. Diese Man-müsste-Haltung. Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, das bedeutet aber in der Konsequenz, ich sage es jetzt einfach mal ohne politische Wertung, du darfst weniger Auto fahren, darfst weniger Fleisch essen, darfst dies und das und jenes nicht mehr. Also wenn es zu persönlichen Einschränkungen kommt, dann finden dieselben Leute, die gerade eben noch für klare Positionierung und für Politikwechsel waren, genau das nicht mehr so toll. Ist das ein Paradox, das uns wahrscheinlich bis ans Ende unserer Zeiten begleiten wird?
Ja, es ist rein menschlich, ne? Also bei Dingen, die ja, werthaltig positiv beurteilt werden, die ich selber auch unterschreiben würde. Naturschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Frieden und andere Werte. Da würde ja jeder zustimmen, denn keiner möchte ja, dass die Umwelt zerstört wird oder dass der Planet sich weiter erhitzt. Also da würde ja keiner sagen, juhu, das ist jetzt ein Programmpunkt von uns. Bei der Umsetzung sieht es dann wieder anders aus, wie du richtig gesagt hast. Immer wenn es dann an den eigenen Geldbeutel geht oder eigene Vorteile, eigene Annehmlichkeiten eingeschränkt werden sollen, ist es dann oftmals nicht mehr weit her mit diesen hehren Vorstellungen, dass man das auch unterstützen möchte. Also es sieht häufig ganz gut aus auf dem Papier, bei Wahlwerbespots, Online-Anzeigen und dergleichen. Und Leute würden dann auch zustimmen. Sie stimmen dann aber weniger zu, wenn sie eben nach der Wahl Nachteile zu befürchten haben. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass ja viele, viele Menschen dann auch Stammwähler immer noch sind. Also bei den größeren Parteien bleiben und ihre Wahlentscheidung sozusagen treu bleiben.
Wie wohlfeil ist es denn dann, wenn Journalisten, und das tun sie jetzt gerade in diesem Wahlkampf mit großer Begeisterung, die Inhaltsleere beispielsweise beklagen oder darüber lamentieren, dass die Kommunikation, die Aussagen nicht klar genug, nicht deutlich genug seien, dass Politiker und Parteien zu wenig klare Kante zeigen? Ist das nicht einfach, Verzeihung, wenn ich das mal mit klarer Kante und deutlich sage, Heuchelei?
Ich würde nicht sagen Heuchelei. Was man nicht vergessen darf, ist, dass dieser Wahlkampf jetzt ein ganz, ganz, ganz besonderer ist. Er ist gekennzeichnet durch diese Superkrise, die uns jetzt seit über einem Jahr beschäftigt, Corona. Sie ist auch gekennzeichnet durch jetzt diese Flutkatastrophen, die wir ja nicht nur in Deutschland hatten, sondern auch beispielsweise in Österreich. Und solche exogenen Schocks schränken natürlich erstmal die normale Themenagenda ein. Also im Normalfall, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, wenn wir jetzt nicht diese Extremwetterphänomene gehabt hätten. Im Normalfall wäre es dann wahrscheinlich größtenteils auch um den Klimawandel gegangen. Ja, dann hätte man dieses Thema ganz normal ausgerollt, vor allem seitens der Grünen, auch seitens der SPD, und hätte gesagt, wir müssen jetzt dieses Thema mal besprechen und wir wollen das jetzt im Wahlkampf platzieren. Und das ist natürlich alles eingeschränkt, wenn wir tagtäglich über Corona-Fallzahlen, über Inzidenzen informiert werden, diese fast schon standardisierte Berichterstattung, die sehr wichtig und wertvoll ist, aber so etwas schränkt natürlich dann auch das übrige Thementableau sehr ein.
Also du sagst, wir leben eigentlich in Ausnahmezeiten. Wir stecken mittendrin immer noch in einer Pandemie, wird sicherlich irgendwann mal enden, aber trotz alledem müssen wir festhalten, es ist noch nicht vorbei. Also, wir stecken seit 1,5 Jahren in einer Pandemie. Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik einen Wahlkampf oder erleben einen Wahlkampf, bei der der Amtierende, der Amtsinhaber oder in dem Fall die Amtsinhaberin nicht mehr zur Wahl steht. Wir leben in Zeiten, in denen der Klimawandel ein durchaus sehr, sehr ernstes Thema die Debatten bestimmt. Wir haben einen Sommer hinter uns, der von vielen Extremereignissen geprägt war. Ob sie jetzt mit dem Klimawandel zusammenhängen oder nicht, wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Kurz gesagt, es ist ja nicht so, dass es nicht jede Menge hochspannender, wichtiger und auch durchaus kontroverser Themen gäbe. Jetzt erleben wir aber auf der anderen Seite Diskussionen darüber, dass Armin Laschet mal irgendwo an einer unpassenden Stelle gelacht hat, dass Frau Baerbock ein vollkommen irrelevantes Buch anscheinend zusammengegoogelt hat und dass im Lebenslauf von Frau Baerbock vielleicht auch mal ein paar Sachen stehen, die man durchaus kritisieren kann. Kurz gesagt, mein Eindruck ist, wir diskutieren interessanterweise an diesen hochbrisanten Themen, die es gäbe, vorbei. Hast du eine Erklärung, warum?
Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt die letzten Wochen. Ich finde es wirklich sehr verblüffend. Es ist nicht mehr lange hin bis zum Wahlsonntag. Und ich persönlich, obwohl ich mich ja sehr für dieses Thema interessiere, bin auch gar nicht so in Wahlkampfstimmung. Also in der Stimmung Wahlkampf zu beobachten, weil ich ihn gar nicht so mitbekomme. Ja. Diese Fälle, die du genannt hast, die sind aber schon tatsächlich interessant, denn Negative Campaigning, also Negativ Wahlkampf, ist in Deutschland eigentlich nicht traditionell verankert, also nicht in dieser Form, dass jetzt wirklich auf beispielsweise Laschets Mitarbeiter geschaut wird, auf sein Buch ja auch oder seine Mimik und bei Baerbock eben auch bei der Veröffentlichung aufs Buch geguckt wird und man dann so ein Framing quasi auch hervorkramt aller die alten Plagiatsaffären, ja, also da hat man ja dann was im Kopf als Leserin oder als Leser. Es ist verblüffend, ich habe den Eindruck, dass hier so eine Art Stellungskrieg gerade stattfindet, dass keiner sich so wirklich bewegt kommunikativ. Warum das so ist, ja, Ich denke, es hat tatsächlich auch mit diesen Flutkatastrophen jetzt auch zu tun. Das war ein Thema, es hat alles bestimmt. Die Parteien haben natürlich versucht, hier auch darauf zu reagieren, kommunikativ. Mal mehr, mal weniger gut gelungen. Und in dieser Zeit konnte man jetzt auch nichts platzieren. Erschwerend kommt natürlich hinzu, aber das haben wir bei jedem Bundestagswahlkampf, dass halt jetzt auch trotz Corona Reisezeit ist, Urlaubszeit. Die Leute wollen da in der Regel nicht so viel von Politik hören. Die wollen dann auch mal abschalten und vielleicht nur an den Strand, nur eine Stadt besuchen. Bin gespannt, wie das wirklich in den Schlusszügen des Wahlkampfes noch aussehen wird. Also vor allem das TV-Duell, die Fernsehdebatten werden dann auch nochmal ausschlaggebend sein, denn dort können sich die Kandidatinnen und Kandidaten nochmal richtig präsentieren. Und vielleicht erleben wir hier dann auch mal ein paar kommunikative Ausrutscher, ja, dass sich jemand auch aus der Deckung wagt und eine Forderung in den Raum stellt, die vielleicht unpopulär erscheint, ja, oder irgendetwas aus dem Hut zaubert kommunikativ, was wirklich noch nicht da war bisher.
Könnte man es dann aber nicht umgekehrt positiv sehen und sagen, naja, dann scheinen die deutschen Wähler und Wählerinnen ja nicht so anfällig für Populismus zu sein. Weil populistische Parolen, ich meine, wir haben ja vor ein paar Jahren immer gesagt, oh, gerade die AfD mit ihrem Rechtspopulismus könnte der liberalen Demokratie gefährlich werden. Und jetzt habe ich so den Eindruck, also mit Populismus gewinnst du gar nichts. Eher so mit dem, was Markus Söder dann auch gerne mal als Schlafwagenwahlkampf bezeichnet.
Ja, mit dem Populismusbegriff muss man natürlich auch aufpassen. In der Forschung wird in der Regel Populismus so definiert, dass man quasi Elitenfeindbilder aufbaut, die auch wirklich antagonistisch der Bevölkerung gegenüberstellt und zugleich in der Regel dann noch bestimmte soziale Gruppen marginalisiert werden sollen. Ja. Passender wäre hier der Begriff populär, ja, populär kommunizieren. Also auf populäre Inhalte setzen. Und selbst hier, wie du richtig sagst, sehe ich im Moment eigentlich auch niemanden, der jetzt gerade mit populären Forderungen sozusagen an die Bevölkerung tritt und beispielsweise jetzt übermäßig Steuergeschenke verspricht, übermäßig weitere Wahlversprechen gibt. Natürlich hat man das hier und da, FDP beispielsweise oder auch die CSU versucht, dieses Thema mit den Steuern zu platzieren, wie beim letzten Mal auch. Aber es dringt irgendwie kommunikativ nicht so durch. Das ist das Interessante. Ich war tatsächlich noch nie so ratlos wie bei diesem Wahlkampf.
Kannst du dich an, oder ist dir ein Wahlslogan wirklich prägend in Erinnerung geblieben? Also, ich meine, du weißt, früher gab es solche Sachen wie Freiheit statt Sozialismus, die berühmte rote Sockenkampagne. Die anderen haben dann auch mal ordentlich ausgeteilt, so war es ja nicht. Also, du hattest immer so das Gefühl, da prallen jetzt auch unterschiedliche Grundüberzeugungen aufeinander. Diesmal ist es irgendwie so, dass ich mir denke, ja, also so wie du gesagt hast, war der Wahlkampf schon, ist irgendwie überhaupt irgendwas? Ist es ein Phänomen dieser Zeit vielleicht?
Ich denke, es hat einen gesellschaftlichen Grund. Also diese Claims, die du gerade genannt hast, zum Beispiel Freiheit statt Sozialismus, ja, der ist ja zu einer Zeit entstanden, in der quasi wirklich ein Grundkonflikt da war zwischen Ost und West, in dem eben auch Ideen des Sozialismus in Teilen der deutschen Bevölkerung durchaus populär waren, natürlich nicht in den konservativen Kreisen. Man hat dann eben versucht, diesen wirklichen großen Zielkonflikt, freiheitliche Demokratie oder sozialistische Ordnung, in eine kommunikative Formel einzupacken. Und dieser Freiheit statt Sozialismus bringt im Grunde die komplette Werthaltung einer ganzen Parteienfamilie, der CDU, CSU, zum Ausdruck. Das ist heute umso schwieriger, weil wir diese großen Konflikte jetzt nicht haben. Also der eiserne Vorhang ist weg. Wir haben nicht die Gefahr eines großen Krieges in Europa. Wir haben die EU. Es gibt grenzüberschreitenden Verkehr und Urlauber fahren ohne Pässe oder sonstige Sachen vorzuzeigen, in der Regel, wenn kein Corona ist, über Grenzen. Das heißt, dieser Grundkonflikt ist aufgelöst, die Gesellschaft ist auch heterogener geworden. Wir haben nicht mehr die klassischen Wählergruppen, die klassischen Wählermilieus wie in den 1960er, 70er, 80ern. Also ein gut ausgebildeter Facharbeiter aus Westdeutschland wählt nicht mehr wie früher die SPD, sondern der kann durchaus auch FDP wählen, ja, wenn er gut verdient und sagt, mir sind andere Dinge wichtiger als soziale Programme, sondern ich möchte lieber mehr Chancen haben. Ja. Also es ist immer schwieriger geworden, die Wähler tatsächlich anzusprechen, weil wir nicht mehr genau wissen, was ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und am schlimmsten geht es eigentlich im Moment tatsächlich bei dieser Suche der SPD, denn die Idee mit sozialdemokratischen Grundidealen noch Zielgruppen zu erreichen, ist durchaus schwieriger geworden heutzutage, weil auch die Programmatik der Union diese Ideen ja vor Jahren schon adaptiert hat.
Reden wir doch noch mal kurz ein bisschen über die fehlende klare Kante in diesem Wahlkampf. Es ist ja auf der anderen Seite eine interessante Beobachtung, dass die Gesellschaft immer empfindlicher geworden ist. Also es gibt da ein schönes Buch einer französischen Soziologin, die irgendwie... weiß nicht genau, der Titel irgendwie Generation beleidigt heißt, und ganz, ganz viele andere attestieren der Gesellschaft und vor allem jüngeren Generationen sehr viel mehr Empfindlichkeiten, als das früher der Fall war. Also man muss ja nicht gleich woke sein, um sehr empfindlich auf bestimmte Termini beispielsweise zu reagieren. Also wir haben die Debatte um Gendern. Wir haben die Debatte um Begriffe, die man nicht mehr verwenden soll. Man darf das N-Wort jetzt nicht mal mehr zitieren, weil das schon eine Reproduktion wäre. Und man kann ohne weiteres, wenn man nicht hundertprozentig aufpasst, ganz, ganz schnell in Shitstorm geraten. Kann es sein, dass diese zurückgenommene, diese vorsichtigere Kommunikation, die auch Parteien inzwischen betreiben, damit zu tun hat, dass man einfach auch aufpassen muss, nicht sofort in einen vollkommen sinnlosen Shitstorm zu laufen?
Es hat sich natürlich in der Kommunikationsumwelt sehr viel getan. Wir haben jetzt diese durchaus große Macht auch von Digitalkonzernen, von Social Network Sites, die eine wesentliche Rolle auch in diesem Wahlkampf spielen, denn wir haben Kontaktbeschränkungen eigentlich immer noch, man soll immer noch Abstand halten. Das bedeutet, Politikerteams können jetzt nicht von Haustür zu Haustür gehen oder riesige Events auf Marktplätzen abhalten. Und diese Social Network Sites haben eben diese Eigenart, dass auch kleinere Gruppen von Usern schon einen sehr großen Online-Firestorm erzeugen können, wenn sie mit ihren Beschwerden, mit ihren Klagen tatsächlich Widerhall finden, weil dann eben dieser Viraleffekt einsetzt. Also eine Botschaft geteilt ist sehr schnell, ja, das ist ressourcenarm. Vielleicht empören sich User vor dem Rechner und sagen, da mache ich jetzt mit, das teile ich jetzt. Das ist natürlich eine ganz einfache Form des Aktivismus, die ja auch gerne in der Forschung als Slacktivism bezeichnet wird. Das bedeutet kein echter Aktivismus, sondern man hackt nur schnell, man klickt nur schnell irgendwas an, wenn man da mitmachen möchte. Und ich glaube, dass es oftmals so ist, dass Parteien auch deshalb vorsichtig kommunizieren, weil sie Angst haben vor diesem Online-Echo. Also ich glaube, das ist durchaus auch ein Grund. Wer das natürlich ganz anders macht, ist beispielsweise die AfD, die leben davon, dass quasi auch viele Negativreaktionen im Netz stattfinden. Denn das haben auch Auswertungen immer wieder gezeigt, beim Europawahlkampf zuletzt, den ich analysiert habe, hat sich immer wieder gezeigt, dass eine hohe Aktivität auf Posts, beispielsweise auf Facebook, natürlich dann auch eine höhere Sichtbarkeit erreichen. Ja? Und eine Partei wie die AfD beispielsweise, die diesen gesellschaftlichen Konflikt braucht, ja, weil sie eben keine etablierte große Volkspartei ist, sondern weil sie Aufmerksamkeit benötigt von Empörten oder Leuten, die empörungsfähig sind sozusagen, die benötigen diese Online-Firestorms, wohingegen jetzt größere Parteien, auch Parteien wie die Grünen oder andere, natürlich nicht sehr darauf erpicht sind, dass sie jetzt eine negative Reaktion im Netz bekommen und dadurch Reichweite erzeugen.
Lass uns nochmal bei dem Thema Wahlkampf und Netz, vor allem in sozialen Netzwerken bleiben. Es gab ja mal eine ganze Zeit, vor allem nach den US-Wahlen, bei denen damals Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist, ein bisschen die Befürchtung, dass wir das in Deutschland auch erleben werden. Also dass Wahlkämpfe in sozialen Netzwerken entschieden werden, dass Twitter, Facebook und wie sie alle heißen, letztendlich wichtiger werden als jedes Wahlplakat und jede TV-Diskussion. Ich habe ein bisschen den Eindruck, zumindest für 2021, trifft das jetzt nicht so ganz zu. Täusche ich mich?
Also wir haben schon eine erhöhte Aktivität gesehen beim letzten Bundestagswahlkampf 2017. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, das war wirklich der erste echte Social-Media-Wahlkampf in Deutschland. Bei den US-Amerikanern war es natürlich schon früher, also auch vor Trump, die erste richtig gute Digitalkampagne und wirklich integrierte Digitalkampagne, die auch in der Gesamtkampagne funktioniert hat, war bei Obama 2008. Eine sehr, sehr ordentliche Kampagne bis hin zu digitalen Helferlein bei Haustürbesuchen und bei der Rekrutierung von Freiwilligen, die mithelfen wollen. Ich denke, es wird in diesem Jahr doch nochmal einen Zaun zulegen, ganz einfach wegen Corona. Also wir haben nicht die Möglichkeit, große Versammlungen abzuhalten. Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt mit Ortsverbänden von Parteien oder Aktivisten jetzt durch die Straßen zu ziehen oder Infostände in großer Zahl anzubieten. Da muss man auch sehr vorsichtig sein wegen Corona. Und deshalb wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld da auch reinfließen in die Werbung auf Social Network Sites, aber auch in ja, die Infrastruktur, die personelle Infrastruktur, Leute, die auch Monitoring betreiben, die Themen beobachten, die im Social Web beispielsweise besprochen werden, sodass die Parteien schnell darauf reagieren können. Du hast zu Anfangs gesagt, es wurde befürchtet, dass Wahlen da entschieden werden. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, sowas nachzuweisen, also einen Effekt von Social-Media-Kommunikation auf tatsächlich Wahlentscheidungen. Ich würde aber sogar sagen, das ist erstmal nichts Negatives, wenn tatsächlich eine Wahl auch im Web mit entschieden wird, denn es zeigt, dass Menschen sich eben andere Kanäle suchen. Gerade jüngere Menschen, aber auch zunehmend ältere, die beispielsweise auf Facebook aktiv sind, nutzen diese Online-Plattform tatsächlich auch zur Information, zur politischen Information. Das bedeutet, ich kann als Partei gerade über Social Network Sites sehr viele Menschen erreichen, die vielleicht nicht die Tagesschau einschalten oder die keine Tageszeitung lesen, ja, die sich eben im Web vor allem bewegen, zur Unterhaltung oder auch für andere Zwecke. Da kann ich eben diese Menschen da auch erreichen. Und ich glaube, wenn sowas in einer verantwortungsbewussten, fairen Weise passiert, ist das tatsächlich eine gute Ergänzung auch zu klassischen Medien.
Ja, und das Schöne an diesen schnelllebigen Zeiten, lieber André, ist, es ist nicht mehr allzu lange hin, dann werden wir beide wissen, ob das, was wir jetzt in dieser neuen Folge von Satzzeichen besprochen haben, zutreffend war oder ob wir uns vielleicht völlig getäuscht haben und die Dinge ganz, ganz anders kommen, als wie wir sie jetzt gerade eben zumindest versucht haben zu analysieren. Fürs Erste danke ich dir aber ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, für deine Einblicke, für deine Meinungen zu diesem Wahlkampf. Und ich bin sicher, irgendwann, wenn die Wahl vorbei ist, dann reden wir nochmal drüber. Auch dann aus dem Blickwinkel von Menschen, die mehr darüber wissen. Unser Gast heute in der neuen Folge von Satzzeichen, Professor André Haller. André, herzlichen Dank dafür.
Danke.